Diese Episode wird präsentiert von chemamapool.com. Vielleicht kennst du schon dieses Webmagazin rund ums Familienleben mit Kindern auf Augenhöhe. Auf chemamapool.com befasse ich mich seit über 3 Jahren mit dem Thema Augenhöhe. Irgendwann wurde mir klar, wir können erst mit unseren Kindern auf Augenhöhe leben, wenn wir gelernt haben, auch mit uns selbst auf Augenhöhe zu leben. Dieser Podcast ist somit eine Ergänzung zum Magazin. Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf chemamapool.com. Das ist www.chezmamapoole.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Vor rund 13 Jahren hatte ich meine allererste Ashtanga-Yoga-Stunde. Ich stand damals noch in einem Fitnessstudio und hörte auf einmal diese kraftvolle, starke Stimme, die uns in Sanskrit durch alle Asanas begleitete. Und ich glaube, schon alleine diese Stimme versetzte mich in einen trance-artigen Zustand. Diese Stimme gehörte meiner Yogalehrerin Chiara Castellan. Chiara wurde in Zürich geboren und studierte ursprünglich Architektur an der ETH. Und sie erforscht seit über 25 Jahren Yoga und seit bald 14 Jahren unterrichtet sie. Mittlerweile ist Chiara autorisierte Level 2 Ashtanga-Yoga-Lehrerin. Und ich bin im Verlauf der letzten Jahre Chiara von einem Studio zum anderen gefolgt. Und heute, 13 Jahre später, oder länger, ja, sitzt Chiara mit mir im Tonstudio. Ich bin so glücklich, dass du heute da bist, liebe Chiara.
Danke dir, ich bin auch sehr glücklich. Es ist mein erster Podcast und ich freue mich sehr drauf.
Ah, ich hatte meine erste Yoga-Stunde bei dir und du hast bei mir den ersten Podcast. Wir sind quitt. Ich würde zu Beginn, du hast mir die Story zwar schon mal im Maison Blanche erzählt, aber einfach noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bist du selber zum Yoga und zum Ashtanga-Yoga gekommen?
Also eine lange, oder ich halte es kurz, aber zum Yoga bin ich gekommen schon eben 25 Jahre zurück und eigentlich ein bisschen per Zufall. Mhm. Ich habe im Fitnessstudio Fitness gemacht, ich habe getanzt. Ja. Und eine Freundin von mir hat ein Plakat gesehen, da war so ein kleiner Yogi drauf, mit einer wahnsinnigen Brezelposition. Und es war ein Sommerkursangebot. Ja. Yoga gab es noch nicht viel.
Damals noch so wirklich exklusive.
Keine Yogastunden im Fitnessstudio. Und meine Freundin hat gesagt, komm, das machen wir. Das war eigentlich so ein bisschen die Zeit, wo wir sonst ins Bett gingen im Sommer. Das war 6 Uhr morgens bis 9 Uhr. Das war so. Aber wir waren gespannt, was uns da erwartet. Und schon die erste Yogastunde war unglaublich. Das war Vasili, der unterrichtet immer noch in Zürich, Iyengar-Yoga. Der hatte Energie am Morgen früh, das kannte ich nicht. Und war beweglich. Ich fühlte mich neben ihm wie eine 90-jährige Großmutter. Aber, und es war Leiden. Ein Downward Facing Dog war anstrengend. Es war 3 Stunden.
Wow, deine erste Stunde war da, okay.
Also kannst du dir vorstellen, ich war ziemlich am Ende eigentlich. Krass, nach der Stunde. Und gleichzeitig sind wir morgen um 9 Uhr am See, das war in der Arena, am See entlang Richtung Bellevue gelaufen, ins Wasser gesprungen. Und diese Leichtigkeit, diese Kraft, diese Freude, die wir erlebt haben, das war, ja, ist unbeschreiblich. Mm. Und ich glaube, jeder, der, oder viele, die Yoga schon mal gemacht haben und erlebt haben, vor allem, kennen dieses Gefühl. Mm. Ein Moment von, ja, Einssein. Ja. Ja. Und ich glaube, das Gefühl, das ist geblieben. Das war so wie der Funke.
Ja.
Und das ist nie mehr erloschen.
Wow.
Und das hat mich dann von einem zum anderen, zum nächsten gebracht.
Und du hast in der Zeit noch studiert, glaube ich, oder war das noch vor dem Studium?
Das war noch vor dem Studium. Mhm. Das war, ja, einiges noch vor dem Studium. Ich habe dann natürlich, weil das gab ja keine, eben, es gab keine Yoga-Studios, das Air-Yoga gab es noch nicht. Ich habe dann einen Lehrer, der hat immer wieder Lehrer vom Ausland eingeladen. Und da habe ich mich so immer weiter entwickelt und bin an so Wochenenden, Osterretreats, gegangen und wahnsinnig inspirierende Menschen getroffen. Ich glaube, das ist auch das, was mich so fasziniert hat. Die Yoga-Lehrer, die vom Ausland kamen, das waren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ältere Männer auch gewiss, aber die hatten eine Lebensfreude und die haben mit uns allen zusammen am See, auf der Wiese gepicknickt, sind ins Wasser gesprungen und das war so nicht das Bild, das man hatte vom 45-Jährigen oder so, sondern es war so...
Du warst wie alt?
Ich war, ja, um die 20, so. Mhm. Das war dann natürlich, jetzt bin ich selbst so. Ja, genau. Aber das war unglaublich schön, wenn die von ihren Reisen erzählten. Ja. Und die haben natürlich anders gegessen, als dass ich aufgewachsen bin.
Spannend.
Ich komme aus einer italienischen, oder mein Vater ist Italiener, da hat man viel Fleisch gegessen und
Pasta
und spät am Abend gegessen und dazu Wein und Grappa getrunken. Ja. Und das war alles anders.
Ja.
Aber so viel Freude und so viel Liebenswürdigkeit dabei, das waren wunderschöne Momente. Das war so wie eine, ich sag mal, wie eine andere Familie.
Und auch mit anderen Kursteilnehmern wahrscheinlich. Das sind auch immer sehr spannende Leute, die man im Yoga trifft.
Genau. Ja. Und man hat sich dann auch immer ausgetauscht und Zeit miteinander verbracht. Und vor allem, weil es noch in Zürich auch eine kleine Gruppe war, waren das immer die gleichen.
Ja.
Und so ist man zusammen gereist.
Sind das Leute, die heute auch unterrichten?
Ja.
Ist das immer noch dieselbe Community?
Ja, immer noch. Und ja, viele sind immer noch dabei. Ich glaube, wenn man mal angefangen hat, dann gibt es wahrscheinlich dazwischen, und das ist auch okay, mal wieder ein Einbruch. Und gewisse verletzen sich und müssen mal ein bisschen reduzierter praktizieren. Aber ich glaube, beim Yoga ist es, wenn man mal angefangen hat, dann wird man es nie wieder los.
Und dann hast du ja dein Studium an der ETH begonnen, Architektur.
Ich glaube, ohne Yoga hätte ich das nicht fertig gemacht.
Okay, also das war ich mir nämlich nicht sicher. Du hast das fertig gemacht.
Ja, ich habe es fertig gemacht und das war...
Dank Yoga.
Dank Yoga.
Kann ich voll nachvollziehen.
Ja, es war streng.
Ja.
Es war, oder für mich streng. Mhm. Es war sehr, ich war mir nicht gewohnt, so viel Zeit in ein Studium, gut, das war das erste und einzige Studium, aber so viel zu arbeiten. Ich habe immer wieder gearbeitet, immer auch mein Geld verdient, aber das war schon am ersten Tag. Ein
ETH.
Tag hat 25 Stunden, eine Woche hat 8 Tage. Also es war, und es war wirklich auch, wir haben Nächte durchgearbeitet. Ja. Es gehört vielleicht ein bisschen zum, es ist eher ungesund, dazu mal hat man noch geraucht im Hörsaal und in den Zeichensälen.
Wow.
Also kannst du dir vorstellen.
Aber wie war dann die Begegnung mit Ashtanga-Yoga, die erste?
Mit Ashtanga-Yoga, das war, ich war... ich war auf den Spuren von Le Corbusier. Ich war in Indien, das war meine zweite Indienreise und ich habe Yoga und Architektur kombiniert. Also einerseits bin ich den Iyengar-Studios nachgereist, weil ich habe mich dann mein Lehrer dazu mal war ein Iyengar-Lehrer, das hat mich sehr fasziniert, habe seine Bücher gekauft, im Rucksack getragen, wieso, weiß ich auch nicht ganz genau, es war schwer, bin mit im Zug in Indien gereist und habe die Bauten von Corbusier gesucht. Okay, also das war so meine
spannend.
Mission.
Ja.
Und das war wirklich spannend, nicht immer ganz einfach, aber ich weiß noch, weil da muss, es war heiß und in Indien.
Fast wie hier im Studio.
Ja. Noch ein bisschen heißer. Und ich habe immer am Morgen in meinem kleinen Hotelzimmer, das ich da hatte, habe ich Yoga gemacht. Und ich wusste, es war so wie für mich, dann kann ich raus, dann schaffe ich den Tag, weil ich wusste ja nie, wohin mich der Tag wirklich führt. Dann habe ich das Vertrauen, die Stärke in diesem Chaos, in dieser Hitze, in diesem Wahnsinn von Indien durchzukommen. Und ich habe es wirklich immer schlussendlich an den Ort hingeschafft, wo ich hin wollte. Über Umwege, über Erlebnisse, aber das hat mir so die Kraft gegeben.
Ja,
und
schön.
Ich habe einfach gemacht, was ich gelernt hatte, ein bisschen, was ich gerade Lust hatte. Ich hatte keinen fixen Ablauf.
Ja.
Ich wusste.
Herrlich.
Und dann bin ich von Indien zurückgekommen.
Ja. Also in Indien hast du keine Ashtanga-Begegnung gehabt?
Nein, okay. Nein, das ist, war eben lustig.
Ja.
Ich bin
Weil
zurück.
Es war damals wahrscheinlich auch nicht so populär wie jetzt, oder?
Nicht so populär. Ja. Nein, gar nicht so populär. Es gab es schon, aber nicht in dem Maß wie heute. Früher hat man noch einen handgeschriebenen Zettel per Post als Anmeldung geschickt.
Ja.
Aber ich bin dann zurückgekommen und war in diesem Indien, sag mal, wenn man das kennt, wenn man von einer langen Reise zurückkommt, dann strahlt man diese Reise noch ein bisschen aus. Und ich hatte natürlich noch ein indisches Tuch umgewickelt und war total in diesem Reisebliss.
Ja, ja, ja.
Und setze mich an einem Mai-Nachmittag an See beim Hafen Enge auf die Mole, habe ein Buch mitgenommen, eine Frucht und bin dort, habe mich hingelegt und habe einfach genossen. Es war nicht wirklich heiß, daher war ich eigentlich auch die Einzige am Anfang und plötzlich kam jemand dazu, hat sich hingesetzt und ich habe schon so aus einem Augenwinkel beobachtet und gesagt, das sieht spannend aus. Das sieht nicht aus nach jemandem, der von hier ist. Wieder so eine Begegnung, wo man denkt, wer ist
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst ein komischer Typ, aber...
Wer ist das? Was macht der hier? Schön komisch. Und er kam danach auf mich zu und sagte, ja, warst du in Indien?
Ah, mit deinem Tuch?
Ja. Und wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Farbe und vielleicht sogar noch ein bisschen schmutzige Füße vom Barfußlaufen. Und so kamen wir ins Gespräch.
Ja.
Irgendwo hat er mir dann gesagt, ah, dort, wo er unterrichtet, sei ein Iyengar-Lehrer, weil ich habe gesagt, ich mache Iyengar-Yoga. Ich soll doch das sei sehr gut sein, Inder, ich soll das ausprobieren. Da habe ich gedacht, aber eigentlich, ich finde das noch spannend. Ich finde den Menschen sehr spannend und inspirierend. Jetzt möchte ich eigentlich mal...
Was er denn macht.
Ja, was macht er. Für mich war Ashtanga... Ich habe nur gehört, Ashtanga sind ein bisschen komische.
Okay.
Die Ashtangas, das sind so ein bisschen die Verrückten, die Wahnsinnigen.
Ja.
Also aufgepasst.
Ja, ja.
Aber ich konnte nicht anders als am nächsten Tag gleich in Seher-Yoga, der hat dort unterrichtet, in eine Mysore-Stunde.
Oh, wow. Okay.
Am Abend um 6.
Ja.
Und was dann passierte, wusste ich eben nicht genau, weil ich bin da rein und habe nichts mehr mitbekommen.
Wow.
Es ist einfach, es hat wie einfach, es ist passiert.
Du hast deine Purpose gefunden in dem Moment.
Ja. Ich habe nicht einmal, ein Freund von mir saß, hat neben mir Yoga gemacht, ich habe ihn nicht erkannt.
Oh wow, okay. Erst nach der Stunde dann.
Er kam zwei Tage nachher zu mir und gesagt, ja, seit wann machst du Ashtanga? Wieso weißt jetzt du das schon wieder, dass ich Ashtanga mache?
Ja.
Du warst neben mir auf der Yogamatte. So, was? Ja, und dann war's, dann habe ich mein Flugticket umgebucht, weil ich war eigentlich angemeldet für ein 2 Monate Kurs in Byron Bay bei meinem australischen Iyengar-Lehrer. Habe Gott gecancelt und habe das Flugticket nach Indien gebucht.
Mysore. Und Mysore ist für alle, die zuhören, das ist so die Ursprungsstätte von Ashtanga Yoga. Also dort hat Fatabi Joyce gelebt und heute sein Enkel Sohn Sharad Joyce. Und dort ist eigentlich so dieses Ashtanga Yoga Institute.
Das ist so die Quelle vom der Ursprung. Und das hat auch mein Lehrer da zumal hat dann gesagt, wenn du wirklich tiefer eintauchen möchtest, wenn das was ist, das dich fasziniert, dann geh an die Quelle.
Wow. Und dann bist du wie viele Tage später? Aber die Zeit war wie schon vorgeplant.
Eben vorgeplant. Mhm. Ich wollte nach Australien, habe das alles schon so eingefädelt und habe dann nur noch, also dazwischen war noch ein neuer Job, den ich aber dann gekündigt habe, gar nicht angefangen habe. Es hat sich dann, weil aus diesen 2 Monaten wurden dann 8 Monate.
In Mysore?
Ja, ich bekomme auch gerade wieder Hühnerhaut. Das war so unglaublich magisch.
Krass. Und was ist, also Yoga, was ist Yoga?
Yoga für mich ist, Yoga ist für mich Konzentration, und Konzentration ist im Moment sein und heißt für mich auch zufrieden sein, weil dann habe ich nicht all die Gedanken, die mich quälen mit, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, wie soll ich es machen, wann soll ich es machen? Ja. Also ich kriege fast keine Luft, nur schon beim Sagen, aber ich kenne das von früher von mir auch. Oder diese ewigen Gedanken, war das jetzt richtig oder habe ich das Richtige an oder was denken die Leute? Sondern es ist einfach Ruhe. Yoga ist für mich innere Ruhe.
Und das war das, was dich so von Anfang an dran fasziniert hat?
Und dann in Mysore natürlich übers Praktizieren kam extrem viel hoch. Also ich glaube, am Anfang vor allem ist es ein Waschen, ein Ausspülen, ein Ausschwitzen. Es ist anstrengend. Ich konnte mich kaum bewegen am Morgen beim Aufstehen. Es hat alles wehgetan. Es kamen auch Emotionen hoch. Ja. Ich habe auch viel geweint. Ja. Ich habe mit einer Japanerin zusammengewohnt. Ja. Wir sind auf ewig verbündet, weil wir haben das alles voneinander wie durchgelebt. Also ich glaube, es ist viel passiert. Ja. Aber ich glaube, bei allem, wenn man etwas wirklich durchlebt und aufarbeitet, dann ist es weg. Ja. Und nachher ist man erleichtert. Ja. Und man ist wirklich wie befreit.
Und Yoga hilft. Das hatten wir in der letzten Episode mit Leonhard. Diesen Satz, what you resist persists.
Ja.
What we allow to feel can heal.
Ja, und das ist nicht immer lustig. Mhm. Also Yoga ist nicht immer angenehm. Mhm. Mhm. Also es ist, in der Zeit, ich war konfrontiert mit wahnsinnig viel, ich sage jetzt mal eben auch natürlich von außen, von innen, von überall, dass man, aber Yoga gibt Kraft, denke ich, und das finde ich ist so, oder für mich jetzt, es gibt Kraft, deinen Weg zu gehen, was auch immer dieser Weg ist. Es gibt Kraft, zu dir zu kommen. Und das zu machen, die Kraft, das zu machen, was dich glücklich macht. Ich werde nie vergessen, ich habe ein Buch gelesen, da stand, und dieser Satz ist mir so geblieben, take the path that make you happy. Ja. Das war in einer Biografie über Yogis. Ja. Und das ist mir im Kopf geblieben. Und jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung machen musste oder wenn eine Frage kam, bin ich hingesessen. Manchmal dauert es Stunden, manchmal dauert es kurz. Aber dann habe ich mich gefragt, ist das der Weg, der mich glücklich macht?
Das ist so eine wichtige Frage. Das hatten wir gerade gestern mit einer Freundin von mir, die auch so in einem ziemlichen Umbruch steht im Leben. Und sie hat zwar keine Kinder und sie ist nicht gebunden, aber
trotzdem.
Es gibt so viele Umstände und dann einfach die Frage, hey, was will ich?
Ja.
Was brauche ich? Was erfüllt mich?
Ja, und das ist gar nicht so einfach.
Das vergessen wir so im Alltag.
Ja. Und ich glaube, dem Zeit zu geben ist wichtig.
Noch ganz kurz und dann steigen wir ein so in die Ashtanga Basics. Wann und wo kann man mit dir heute Ashtanga praktizieren? Du bist ja mittlerweile Mutter, du hast zwei kleine Kinder, 1 und 4, stimmt das? Ja, genau.
Bin im Moment auch nicht, ich sage jetzt mal so, in Zürich mehr, wo ich vorher regelmäßig unterrichtet habe. Vermisse es auch ein bisschen. Im Moment bin ich ein bisschen in St. Gallen, ein bisschen in Zürich.
Ja.
Gebe kleine Klassen privat, gebe Wochenend-Workshops.
Okay, vielleicht können wir die noch verlinken.
Ja, Retreats.
Ja, und online machst du nicht.
Online
mache
ich.
Instagram.
Ja, online mache ich. Meine Webseite ist schon seit 25 Jahren am Entstehen.
Ich helfe dir mal, ja?
Danke.
Du gibst mir gratis eine Stangerstunde und
gerne.
Ich helfe dir beim Online-Aufbau. Zurück zur Stanga. jetzt für Leute, die das nicht kennen, was unterscheidet Ashtanga von anderen Yoga-Stilen, so ganz kurz?
Ganz kurz ist es eine fixe Abfolge von Stellungen. Mm. Die Stellungen kennen, die Yoga machen, kennen die Stellungen. Mm-hmm. Der Unterschied ist wirklich, dass wir 6 Serien haben, mhm. dass wir einen Ablauf haben, mhm. der mit den Sonnengrüßen beginnt, dann mhm. gehen wir in eine Sequenz von Stehasanas, mhm. dann haben wir die Füllung, mhm. das ist dann die Serie, 1., 2., mhm. 3., 4., 5., 6.
Okay.
Und was das Schöne ist, die 7. Serie ist oh. das Familienleben. Also das sagt oh. Patabi Joyce und auch Sharad. Also
okay.
Die 7. Serie das Familienleben.
Ja. Also sind eigentlich alles Ashtangis, die uns da zuhören, weil 99% ja, genau. sind Mütter ja, genau. und Väter. Ach, spannend.
Ja.
Wow.
Ich glaube,
okay, das wusste ich nicht.
Kann man überhaupt erst ja. merkt man, wirkt diese Praxis oder ja. nicht.
Krass.
Weil wie du auch schon angetönt hast, es mhm. ist nichts mehr planbar.
Ja.
Es kommt immer anders, als dass man mhm. denkt. Mhm. Und mit diesem Wandel die Ruhe zu behalten.
Mhm. Ja, und auch, wir hatten das ja vorhin von diesem Spiegel,
ja.
dass die Kinder einen...
Ja, genau.
Wow, so spannend.
Also das ist der Unterschied, denke ich. Und ja. dann natürlich Mysore-Style, mhm. es wird unterrichtet in einer Selbstpraxis. Mhm. Ja, also das heißt, man kann mit seinem Atemrhythmus, ja. in seinem Tempo ja. praktizieren. Ja. Was ich auch sehr inspirierend finde, es ist ein Raum mit... Jemand kann 100 sein, jemand kann ja. 20 sein, jemand kann seit 50 Jahren praktizieren und nebenan ist jemand, der ja. gleich anfängt.
Das ist mega schön.
Das finde ich mhm. auch etwas Wunderschönes.
Ja, und man kann auch so kommen, wenn es einem passt. Man kann jetzt in
ja.
Zürich zwischen 6
genau.
und, glaube ich,
halb 8. Wenn man nicht 8, mehr mag, kann man auch einfach ja. wieder raus.
Ja.
Ja. ja, es ist wirklich, es mhm. lässt sehr viel Raum.
Mhm. Also diese gleiche Abfolge, das ist für mich wirklich, ich glaube, das, was ich am Ashtanga am meisten liebe. Also ihr könnt auf Google Ashtanga Primary Series googeln
ja.
und dann auf Bilder gehen und dann ja. seht ihr das. Ich habe mir das auch als Spickzettel
ja,
ausgedruckt und laminiert,
ja.
weil ich habe mir jetzt vorgenommen, bis Ende 2020
Super.
Werde ich das auswendig
das
können.
Kannst du vorher.
Und ich bin jetzt schon ziemlich weit. Es geht so, es ist krass, wirklich zu der Kopf. Und was ich mega schön finde, ist wirklich, du kannst, egal ob jetzt Amsterdam, Wien oder Zürich, du gehst ja. in eine Ashtanga Half Primary ja. Lead Class und du bist zu Hause.
Es ist wirklich,
überall
das ist schön gesagt, es ist, ich bin zu Hause.
Ja. Und ich glaube, das hat mal ein Lehrer, Michael, also was
ja.
hast du, die Matte ist wirklich so dein Zuhause. Wenn
ja.
ich so das Viereck vor mir sehe, I'm at home. Es
ja.
ist wirklich...
Ja. Es ist auch eine schöne Community.
Ja.
Es sind doch Leute, die ähnlich, es ist ja auch mhm. ein...
Auch sehr unterschiedliche zwar,
sehr
aus jeder Berufsgruppe, aber irgendetwas
ja,
so
irgendetwas.
Yogisches, ja, das stimmt.
Verbindend.
Und was ich auch noch für Ashtanga bezeichnend finde, ist die Dynamik. Ich weiß noch, als mhm. ich Bass, also mein Ehemann, er ist ja so ein sehr athletischer Typ und hat so schöne Muskeln und er hat auch Yoga während des Studiums gemacht. Aber ich glaube, das war so ein anderes Yoga. Und er hat mich immer ein bisschen so belächelt. Ja, gehst du ins Yoga und Lotus sitzt mhm. und Meditation. Und dann war er zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es bei dir oder bei Michael war, und er kam da wirklich raus und er hat so ein Liebchen an, das konnte man ausbringen. Und von seinen Haaren tropfte wirklich noch so der Schweiß. Und ich glaube, das ist auch bezeichnend. Also man schwitzt extrem
ja.
und man kommt so in diesen Flow durch die immer gleichen
ja.
Asanas, eben
ja.
durch dieselbe Reihenfolge.
Ja.
Und am Schluss, also für mich ist wirklich Ashtanga ist... Ich habe noch nie Drogen genommen, aber so,
ja.
so würde ich es mir vorstellen. Das ist so ein trance-artiger
ja.
Zustand und die Meditation ist einfach, ja, also ich glaube, ohne Yoga wäre ich nicht die Person, die
ja,
ich heute
ich
bin.
Definitiv auch
ja.
nicht.
Ist eine riesengroße Liebe. Und vielleicht kommen wir da gleich mal zur Philosophie. Du hast auf deinem Instagram-Channel, und das habe ich schon ein paar Mal mhm. zitiert in diesem Podcast, mhm. ich habe das mir wirklich auch aufgeschrieben und aufgehängt, hast du mal geschrieben, only when you connect with yourself, you can connect with others. Und ich finde das gerade in unserer bindungsorientierten Bubble von meinem
mhm.
Podcast oder von meinem
mhm.
Magazin ist das so wichtig, weil wir sprechen oft von dieser bindungsorientierten Elternschaft
mhm.
und oftmals ist die Rede von Tagetüchern, Familienbett, Stillen
mhm.
und das sind eigentlich
mhm.
alles Attribute.
Mhm.
Und bei dir habe ich das wie so, das war wirklich so ein Aha-Moment, es geht um die Verbindung zu einem selbst und
mhm.
erst dann kannst du wirklich in Verbundenheit mit deinem Kind
ja.
treten.
Ja.
Wie ist das bei dir? Ist Yoga ein Weg, weil es gibt ja viele Wege, um die Verbindung zu sich selbst zu finden. Mhm. Und das ist einer von diesen Wegen. Ja. Ist das für dich tatsächlich ein Weg, um die Connection zu dir selbst zu finden?
Eindeutig. Mhm. Ganz, ganz eindeutig. Mhm. Also wenn ich zurückdenke, jetzt einfach auch ein bisschen aus meinem Leben, so auch in der Partnerschaft, finde ich, spüre ich das sehr fest.
Oh ja.
Also die, sag jetzt mal, Beziehungen vor Yoga und die Beziehung, die ich jetzt zu meinem Mann habe, ist was ganz anderes. Mhm. Ich möchte jetzt nicht am Yoga, aber schlussendlich habe ich auch immer was anderes gesucht, weil ich nicht wirklich bei mir war, war das Gegenüber auch nicht ganz passend vielleicht. Mhm. Und durch Trennungen und durch Leiden und durch Schmerz immer wieder auch Wechsel. Und je mehr ich bei mir bin, desto mehr finde ich auch das Gegenüber, das zu mir passt. Mhm. Ob jetzt das in der Partnerschaft ist, ob das in der Arbeit ist, ob das im Umgang eben auch mit Kindern ist. Mhm. Ich glaube, es hat mir extrem viel geholfen, das Vertrauen bei mir zu sein, auch als Mutter an mich zu glauben, dass ich es richtig mache. Mhm. Nicht jedes Kind ist doch ein bisschen anders und jede Mutter ist wieder anders, aber dass das, was ich mache, dass das für mich stimmt. Und ja, ich glaube, das hat mir wahnsinnig viel Leichtigkeit auch ins Muttersein gebracht. Und ich habe mich gar nicht gefragt, ist jetzt das richtig oder ist das falsch? Stille ich jetzt zu lang oder zu kurz? Ich stille immer noch. Und es ist wunderschön. Und ja.
Schön.
Aber das hätte ich wahrscheinlich vorher auch nicht. Ich hätte mir so viele Fragen gestellt und Zweifel gehabt. Und jetzt ist so ein Vertrauen da.
Ja. Und ich glaube auch, wenn man diese Verbindung zu sich selbst nicht hat, ich glaube, dann sieht man sehr viele Konflikte, weil ich zumindest suche diese Verbindung dann zu mir selbst in Beziehungen zu anderen und dann bin ich frustriert, weil das nicht da ist.
Ja.
Und dann merke ich, wie eigentlich bin ich auf mich selbst frustriert und nicht auf meinen Mann oder.
Ja. Ja, ja, ich kenne das ja auch. Also ich gibt manchmal auch Momente, wo ich nicht mehr ganz in der Balance bin und mein Mann sagt dann nur immer, geh doch auf die Yogamatte.
Oh, super. Und das ist dann auch so.
Ja, okay, danke.
Danke. Ah, ja. Das hasse ich.
Ja, ich weiß.
Kannst du jetzt einfach mal meditieren und geh doch mal joggen und dann puff. Vielleicht kommen wir nachher noch aufs Muttersein und Yoga. Ich würde noch zwei Sätze. Es gibt diesen Satz, den hast du immer in den Stunden gesagt und der ist einfach, ja, eigentlich müssen wir diesen Podcast nicht machen, aber doch, 99% Practice, 1% Theory.
Ja, das ist so der Satz von Ashtanga, da wurden T-Shirts gedruckt, da wurden Tassen bedruckt. Und es heißt eigentlich, dass wir Yoga erleben und dass Yoga ist die Praxis und Yoga ist, also wir können Bücher lesen, wir können philosophieren darüber, wir können alles im Kopf, aber es ist Praxis und ich glaube, das ist auch das, wo wir doch oft auch ein bisschen damit kämpfen, ist wirklich die Umsetzung in die Praxis. Mhm. Es kommen alle Hindernisse von ich bin zu müde, es tut mir etwas weh, ich habe keine Zeit. Aber es ist die Praxis. Und dazu gehört auch dieses Yoga 24/7. Also es ist nicht nur auf der Yogamatte direkt die Asanas, sondern es ist wirklich das Üben in jeder Handlung, in eigentlich in jedem Gedanken, in jedem Wort. So das Bewusste.
Und 99% Praxis, 1% Theory. Und das zweite ist dann Practice, Practice, Everything is Coming.
Ja, und ich glaube, das ist dann schön, wenn wir sehen die Kinder. Ich meine, die stehen auf, die fallen wieder, das Knie tut weh, die stehen auf, wenn sie beginnen zu laufen. 100-mal stürzen sie, mehr als 100-mal. Ja. Und sie stehen wieder auf und wieder und wieder und irgendwann laufen sie. Und ich glaube, das ist das, was mit dem Practice, Practice, All is Coming, einfach machen, Freude am Machen und nicht frustriert sein, wenn etwas nicht geht, oder nicht frustriert sein, wenn man mal das Gefühl hat, man fällt zurück. Mhm. Wenn es ein Tag ist, wo man sich fühlt, wie wenn man 150 Kilo schwer ist. Mhm. Das gehört dazu. Nicht aufgeben, ja. Machen.
Bei mir war das auch, also ich habe das so interpretiert, practice, practice, everything is coming. Bei mir ist das wirklich so, je mehr ich Ashtanga-Yoga mache, desto mehr Gutes kommt in mein Leben.
Ja.
Also das ist wirklich, hast du das auch?
Ja,
das ist so krass.
Kann ich, das finde ich auch wunderschön gesagt und das habe ich auch
erlebst
so erlebt.
Du auch, ja.
Ich glaube, das mit dem Loslassen auch, das ist das Wort Loslassen ist immer schwierig. Viele fragen da auch nach oder sagen, aber loslassen, ich kann doch nicht einfach loslassen. Und nein, das kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen, aber es passiert. Und dann ist man im Fluss und das Gute kommt. Man weiß, welchen Weg gehen, man macht die richtige Entscheidung im richtigen Moment und so läuft's.
Aber es ist nicht immer einfach. Also ich habe mir hier Zähneputzen aufgeschrieben.
Ja.
Und du hast ja mal in der Stunde so schön gesagt, macht einfach Yoga 15 Minuten am Tag wie Zähneputzen.
Ja.
Ihr denkt auch nicht, ihr fragt euch nicht, soll ich jetzt die Zähne putzen oder ihr macht's einfach. Und ich weiß nicht, oftmals habe ich irgendwie 100 Ideen, weshalb ich heute nicht ins Ashtanga gehen könnte. Mhm. Und dann sage ich immer Zähneputzen, Chiara, und dann gehe ich hin und bin einfach mega happy danach. Es ist ja ein bisschen, es gibt ja so diesen Spruch mit Sport und Sex. Man kann das im Vorfeld irgendwie keinen Bock drauf haben und im Nachhinein ist man immer froh, dass man es gemacht hat. Und das ist Ashtanga, ist genau dasselbe.
Ja.
Und bei mir war das so, dass ich war da bei dir in der Stunde und ich wusste, das ist mein Leben. Das war wirklich, also Yoga, ich wäre heute nicht da ohne Yoga. Ich wäre geschieden, ich wäre depressiv, ich wäre ein Sozialfall ohne Yoga. Das hat mich wirklich so gerettet. Und gleichzeitig habe ich Mühe, immer dran zu bleiben. Also bei mir war das so, und ich verstehe nicht, warum, wie es dazu kam.
Es ist anstrengend. Es ist sehr anstrengend.
Ja.
Man geht an seine Grenzen, also man muss auch nicht immer an seine Grenzen gehen, aber es ist fordernd. Es ist sehr und auch vielleicht das Eingestehen von heute mache ich es ein bisschen nicht ganz so intensiv.
Ja.
Das braucht auch Kraft zum sagen, gebe nur, also Eddie Stern hat mal gesagt, ihr müsst nicht 100% geben.
Ja.
Gebt 80.
Schön.
Weil in diesen 20 besteht Raum zum sich entwickeln. Oder ich habe auch gerade einen Podcast gehört von einer Ashtanga Lehrerin hat auch gesagt, eigentlich eine fortgeschrittene Praxis ist die, die nicht, man schwitzt wahnsinnig, man kommt an seine Grenzen, hat einen feuerroten Kopf. Die fortgeschrittene Praxis ist die, die ganz leicht, ganz sanft, ganz fließend ist. Aber das braucht natürlich Zeit, um dorthin zu kommen. Und es ist nicht nur der Körper, es ist auch die Einstellung mental.
Ja, aber das habe ich in deinen Stunden sehr stark gespürt und ich glaube, das habe ich sehr von dir mitgenommen, diese fließenden Bewegungen und immer ruhig atmen, weil ich erlebe das in vielen anderen, weil du bist jetzt nicht in Zürich, leider.
Ich komme wieder.
Es gibt wirklich, diese Ruhe und die Bewegungen wirklich ruhig zu machen.
Ja.
Und ich glaube, bei mir war tatsächlich so, dass mich das Muttersein, vielleicht kannst du noch erzählen, wie es bei dir war, aber mich hat es so voll aus der Yoga-Praxis rausgeschleudert. Also ich hatte irgendwie so Schwangerschaftsbeschwerden und irgendwie, da war Zervixkürzung und ich hatte, wir hatten Angst, dass das Kind zu früh kommt, und dann habe ich gar nichts mehr gemacht, irgendwie ab dem fünften Monat. Und natürlich, wenn man sich nicht mehr bewegt, man nimmt zu, man wird träge, ich wurde da halb depressiv nach der Geburt. Hatte ich eine krasse Wochenbettdepression, habe leider nichts gemacht, Yoga. Und dann irgendwann kam das zweite, ich habe ein bisschen gemacht, dann kam das zweite Kind ziemlich schnell. Und ich habe erst vor, glaube ich, eineinhalb Jahren wieder angefangen, voll. Und das war wirklich so, hey, ich bin zu Hause. Und why on earth habe ich so lange damit gewartet? Weil ich habe immer gewusst, das ist mein Lebenselixier. Und diese selbstzerstörerische Kraft, die in einem selbst einen einfach nicht machen lässt.
Ich glaube, die haben alle.
Absolut.
Die haben alle. Wir alle haben irgendwie diese
Dämonen.
So ein bisschen diese Dämonen in uns. Und ich glaube, das ist ja darum auch das Yoga. Es hilft uns, diese Dämonen zu bezwingen und zu überwinden. Und ich habe während beiden Schwangerschaften und auch kurz nach der Geburt immer Yoga gemacht. Also ich habe nie aufgehört.
Also und was klar, heißt das? Wie viel? Also hast du immer fix die Primary Series gemacht oder eine Stunde? Was war da deine Routine?
Also ich sag mal, ich hoffe, dass ich immer eine Stunde habe, Minimum.
Jeden Tag?
Ja, aber morgen? Ist natürlich morgens, manchmal nachmittags.
Okay. Also bist du flexibel, ja.
Ich muss. Am liebsten hätte ich am Morgen zwei Stunden für
also
mich.
Vor Kinder hast du immer am Morgen gemacht?
Jeden Morgen. Mhm. Ich bin auch nur gereist an einem Moonday, damit ich nicht einen Tag
verpasse. Weil an einem Moonday macht man kein Yoga. Genau. Wieso nicht?
Das ist die Energie, ist Vollmond, es sind auch mehr Unfälle dann, die Verletzungsgefahr ist groß. Das sind so die Tage, wo man...
Am Vollmond und am Neumond? An den zwei Tagen kein Yoga?
Und auch wenn man seine Tage hat, sollte man pausieren.
Okay.
Und da freut man sich wie ein kleines Kind, da endlich kann man mal ausschlafen.
Erholen. Und,
kann sich erholen.
Spannend, okay.
Nein, ich habe es angepasst. Ich habe manchmal am Schluss von der Schwangerschaft auch eine halbe Stunde sehr sanft praktiziert, aber immer praktiziert.
Und dann viel meditiert im Anschluss oder nicht mal?
Ja, meditiert. Ich meditiere meistens so meine Viertelstunde.
Okay. Ja. Und hat sich das dann verändert? Also deine Yoga-Praxis, seit du Mutter bist?
Ja. Mhm. Also ich muss sagen, was sich vor allem verändert hat, ist auch ein bisschen der Ehrgeiz nach noch mehr Stellungen und nach Stellungen, die ich noch nicht kann, zu können.
Ja.
Es ist im Moment, würde ich sagen, ein wahnsinniges Schätzen von einfach Zeit auf der Matte zu haben und glücklich sein, dass ich gewisse Stellungen oder viele Stellungen auch wieder kann, gewisse nicht. Aber ich bin noch nicht an der Praxis, die ich hatte vor der ersten Schwangerschaft. Und es ist okay.
Ja.
Und das ist das Schöne.
Was heißt das, du bist noch nicht an der
Praxis? Also ich habe noch nicht die Praxis wieder aufgebaut. Noch nicht alle.
Aber dein Kind ist eins.
Also ja, eben.
Vergiss es.
Und das wird auch noch gehen. Ja. Es ist vor allem die Zeit. Mhm. Wenn ich... Also,
ja, aber ich glaube, TCM oder ich weiß nicht, wer das sagt, aber der Körper braucht anscheinend 2 Jahre, um sich komplett zu regenerieren von der Geburt.
Ja. Es ist auch nicht mehr so wichtig.
Ja. Spannend. Also es hat sich vor allem mental viel verändert.
Ja, ich glaube auch, es ist noch mehr, dass Yoga ein Bewusstseinszustand ist und dass mir Yoga, es ist viel mehr, Yoga gibt mir Kraft. Yoga muss mich nicht mehr aus oder muss mich nicht mehr an die Grenzen bringen, körperlich, sondern Yoga gibt mir jetzt innere Ruhe.
Schön.
Und das kann mir eine ganz einfache Praxis. Und wenn ich, manchmal habe ich vielleicht nur eine Viertelstunde, aber es ist besser als nicht zu praktizieren.
Und was machst du da, wenn du nur eine Viertelstunde hast?
Dann mache ich die Sonnengrüße.
Ja.
Und setze mich hin und mache die letzten 3 Stellungen als Abschluss. Ein Shavasana. Da muss ich immer, ich finde, das Shavasana ist immer etwas, das gönne ich mir selten zu Hause.
Ja.
Aber das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja.
Die wichtigste Stellung, das, die Schlussentspannung. Das
Shavasana ist für alle, die nicht Yogis sind, das ist so die Totenhaltung.
Genau.
Also da liegt man einfach auf dem Rücken, Handflächen, glaube ich, egal wie.
Oben oder...
Und einfach nichts spüren, an nichts denken und Shavasana.
Ja, das ist nicht so einfach. Es tönt einfach und das ist eigentlich die schönste, aber auch die schwierigste Asana. Und dann kommt eben, sobald ich manchmal liege, kommen wieder, jetzt könntest du noch vorkochen, weil die Kinder haben dann Hunger und dann könntest du da noch... Anstatt einfach mal, das ist auch meine Zeit.
Ja.
Das muss ich auch noch lernen.
Und also wie schaffst du das trotz Kindern? Weil du hast ja 2 sehr herzige Wuseln. Und wie geht das? Also bei mir geht das gar nicht. Ich muss ins Studio.
Also ohne Mann, der mich unterstützt, geht es auch sehr schlecht.
Mhm. Aber muss er da raus mit ihm?
Er geht, also nicht immer.
Ja.
Der Größere, den kann ich ein bisschen unterhalten.
Mhm.
Ganz ehrlich gesagt, wenn jetzt nur er da ist. Ich kann es manchmal so timen, dass die Kleine noch schläft.
Super.
Und der Große, der kann spielen. Dem kann ich das erklären.
Mhm.
Wenn er mal gar nicht, dann schaut er einen kleinen Film, dass ich meine Ruhe habe und weiter
praktizieren
kann.
Ich lebe Netflix,
Aber mit beiden, die Kleine ist zu klein.
Ja.
sie muss schlafen oder dann geht sie raus mit dem Papa.
Ja, das geht. Und das Meditieren, also ich bei mir zu Hause sehr, sehr selten, weil ich habe den Geschirrspüler, die Wäsche und das und nicht aufgeräumte Spielsachen. Im Studio kann ich abdriften. Also da bin ich weg. Wirklich, ich muss Holz berühren, das ist so schön. Zu Hause no chance. Wie ist das bei dir? Ist das...
Wenn zu Hause Stille ist, dann geht's. Mhm.
Und wann ist zu Hause Stille?
Ja, abends manchmal. Ja. Auch nicht immer. Mhm.
Ja.
Oder ganz früh am Morgen, aber weil ich im Moment pendle und oft der Morgen dann, aber das finde ich für mich eigentlich die schönste Zeit, wenn noch alle schlafen.
Ja, voll. Außer sie wachen auf und schreien nach Mama.
Ja.
Wie oft soll man eine Ashtanga-Yoga pro Woche praktizieren? Was ist so die Empfehlung?
Die Empfehlung ist eigentlich 6 Tage die Woche.
Wow.
Aber besser einmal als keinmal.
Mhm.
Und lieber kleine Portionen.
Ja.
Lieber, auch das wieder mit dem Zähneputzen, lieber jeden Tag ein paar Minuten Zähne putzen, anstelle von einmal 60 Minuten.
Und dann nicht mehr, ja.
Und das Prinzip geht beim Asana-Praktizieren. Das ist eine Reinigung. Es reinigt Körper und Geist.
Deshalb finde ich im Moment auch Mysore fast angenehmer, weil ich dachte immer, also Mysore ist ja diese Stunde, wo man einfach so reingeht und jeder praktiziert für sich und der Lehrer läuft von einem zum anderen und macht Adjustments. Und das war am Anfang hat mich das extrem Mut gekostet, weil ich hatte immer das Gefühl, die ins Mysore gehen, das sind so die harten Yogis, die es voll drauf haben, die das auswendig können. In der ersten Stunde stand ich so da und habe immer wieder so zu Brad geschaut, was muss ich jetzt machen? Ich fühlte mich so doof.
Angefangen, ja.
Genau. Aber mittlerweile gehe ich fast lieber, weil dann mache ich so, wir bauen ja langsam auf und ich mache einfach meine 10 Asanas und dann ist wieder ruhig.
Ja.
Und in der LED Class, das ist ja dann die volle Series, die man macht, das ist zwar auch sehr schön, weil das wird angeleitet und man macht mit allen anderen das gleichzeitig und muss nicht mehr so viel selber denken. Aber da bin ich manchmal wirklich zu fix und fertig.
Es ist auch viel. Also da bin ich auch, wenn ich die LED Class bei meinem Lehrer Scharaten mache, dann bin ich auch fix und fertig. Ja. Und dann bin ich auch wieder an einem Punkt, wo ich denke, oh, ich kann nicht mehr. Ja. Und selber bringt man sich natürlich nicht an den Punkt, dass man fast nicht mehr. Man ist ein bisschen, für das ist auch gut, vor allem am Anfang einen Lehrer zu haben, der einem zeigt, wie weit kann man gehen, wie macht man die Stellung richtig. Mhm. Und dann ist es eben was Wunderschönes, weil dann hat man eine Praxis und die nimmt man mit. Man braucht nicht einmal ein Studio, man braucht nur eine Matte.
Genau.
Und man weiß, was man machen muss. Der Körper weiß, was er machen muss.
Und das Schöne auch an Mysore ist eben das Vergleichen ist das Ende des Glücks.
Ja.
Und das passiert, also am Anfang war das bei mir ganz krass. Ich habe mich wirklich angefangen, mit allen zu vergleichen. Und natürlich, jetzt war ich am Sonntag da und da gab es eine ganz, ganz neue Schülerin. Und Brad war wirklich die ganze Zeit neben mir und hat ihr gesagt, wie sie Sonnengrüße macht. Und ich dachte so, wow, und ich so voll der Pro. Ich kann schon die ersten 7 Asanas auswendig. Ich habe mich auch verglichen. So. Aber es ist trotzdem, im Mysore macht man das viel weniger, weil man vergleicht sich auch mit sich selbst.
Ja.
Und das ist eigentlich das Schöne.
Ja.
Und in diesen LED-Classes, die auch super toll sind, aber da guckt man dann halt doch nach links und rechts, was ja auch schön sein kann, weil du kannst schauen, wie die anderen machen.
Sein, ja.
Aber im Mysore ist das wirklich so, du praktizierst mit dir selber. Und ich glaube, das ist auch die Idee vom Yoga, dass man sich nicht mit links und rechts vergleicht, sondern wirklich
eigentlich,
auch.
Dass man so konzentriert ist, dass man gar keine Zeit mehr hat für das Ringsherum.
Mhm. Hat dich Yoga etwas über das Elternsein gelernt? Das hast du vorhin schon angedeutet. So dieses, das bist du tatsächlich, hast du das Gefühl, du bist eine ruhigere, gelassenere Mutter dank Yoga?
Ja, auch nicht immer.
Gut,
die Kinder können einen manchmal schon in Wahnsinn sogar, auch mich in Wahnsinn treiben, aber das ist auch okay. Mhm. Niemand ist ja. Also, aber ich mache es vielleicht auch bewusst.
Ja.
Und dann, ich kann es ihm dann auch erklären, vor allem dem Eltern schon und darüber, mit ihm reden, dass auch ich manchmal vielleicht ein bisschen müde bin und meine Nerven, auch meine Nerven manchmal nicht mehr mit, also ein bisschen gereizt ja. sind. Aber allgemein denke ich schon, dass ich mehr Geduld habe, mhm. mehr präsent bin auch mhm. und ja auch sehr viel mitgenommen habe, auch im Unterrichten, im mit Yogis mhm. reden, mhm. in die Beziehung, mhm. auch das Bewusste mit dem, das hat mich so, ist mir geblieben, eine Yoga-Schülerin hat mir mal erzählt, sie sei jeden Abend vor dem ins Bett gehen, ganz bewusst, mhm. setze sie sich mit dem Kleinen zusammen mhm. und dann tauschen sie gegenseitig aus, was mhm. besonders schön war an diesem ja. Tag. Ja. So für was er besonders dankbar ist an diesem ja. Tag. Und das ist mir so geblieben so und das mache ich jetzt auch oft. Ja. Also auch solche mhm. Elemente.
Ja. Ja, und das ist noch spannend, dass du hast ja gesagt, eben die Beziehungen vor Yoga und nach Yoga. Und ich muss sagen, die ein und selbe 10-jährige Beziehung zu meinem Mann während Yoga, mit Yoga-Abstinenz und jetzt wieder mit Yoga-Einstieg, das sind geändert. Zwei Beziehungen. Ja. Ja. Also das ist wirklich so krass. Und auch zu den Kindern natürlich.
Ja.
Was wollte ich dich noch fragen? Ich würde noch gerne, jetzt muss ich schnell schauen, wir haben noch 10, 15 Minuten mhm. Zeit, ich würde gerne noch den letzten Theorieblock einbauen, mhm. und zwar Samadhi. Mhm. Wir haben ja eine gemeinsame Kollegin, mhm. die Ärztin Jana Scharfenberg, die übrigens bald auch hier Gast sein wird.
Da freue ich mich auch schon dran zu hören.
Sie ist übrigens meine Nachbarin. Sie schreibt in ihrem Buch Ayurveda for Life, dass Ayurveda und Yoga sich beide zum Ziel setzen, das Samadhi zu erreichen. Also diesen Zustand des vollkommenen inneren Friedens, mhm. in dem man mit dem Höheren selbst verbunden mhm. und in völliger Harmonie ist. Mhm. Zitat Ende. Würdest du dem zustimmen?
Ja, dem stimme ich hundertprozentig zu. Mhm.
Und was hat das Samadhi mit der Ashtanga-Yoga
zu tun? Mhm. Ashtau ist der achtgliedrige mhm. Weg und mhm. das basiert auf Patanjali, mhm. auf den Yoga Sutras.
Ja.
Also dort wird das erklärt. Daher auch diese Serie, das ist zwar die Asana-Serie, mhm. das ist sehr wichtig, aber viele, wenn sie Ashtanga-Yoga hören, denken gerade an mhm. das, die Lat-Class oder ans Mysore, aber da ist noch viel mehr dahinter eigentlich. Mhm. Das ist dieser achtgliedrige Pfad, das ist Yama, Niyama, mhm. Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, mhm. Samadhi.
Mhm.
Und sag mal, man beginnt mit den Yamas und Niyamas und das sind Grundregeln. Wie verhalte ich mich mhm. mit meinen Mitmenschen, mit der Natur?
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel Ahimsa.
Mhm.
Das heißt Gewaltlosigkeit.
Ja.
Bei vielen Yogis hat das auch damit zu tun, dass man vegetarisch sich ernährt. Mhm. Hat damit zu tun, gehe ich das auch mit, liebevoll mit mir selber um. Mhm. Oft sind wir auch ein bisschen gewalttätig mit uns mhm. selber.
Go hug yourself.
Genau. Und nicht nur, ich sage jetzt äußerlich, sondern auch mit nur schon Gedanken. Ja. Eben wie du vorhin gesagt hast, wir sind manchmal sehr gewalttätig ja. mit uns selbst, indem wir vergleichen uns ja. meistens.
Der innere Kritiker.
Ja.
Mhm.
Und dort beginnt es eigentlich. Mhm. Das hängt natürlich alles zusammen, ja. weil wenn wir praktizieren, werden wir auch immer, ich sage mal, geübter in den Gliedern Yamas und Niyamas. Mhm. Ich glaube, wir werden immer bewusster.
Mhm.
Ahimsa, Satya, Asteya, dass wir die Wahrheit sagen.
Mhm.
Und zwar auch wieder, dass wir ehrlich sind mit uns selber, mhm. ehrlich sind mit unseren Partnern, Familie.
Mhm. Nicht stehlen, also ein bisschen vergleichbar mit den, wie viele sind es, 10 Gebote?
Ein bisschen, genau. Ja. Mhm. Nicht stehlen, genau. Mhm. Und das geht ja alles weiter. Ein bisschen ein, oder auch alles im Maß.
Mhm. Mhm.
Dass man das nimmt, was einem gehört ja. und nicht zu viel ansammelt. Mhm. Sodass
ja.
in jedem Bereich
Das ist ein Lebensstil, das sind die Yama und die Niyamas.
Genau.
Also der Umgang mit der äußeren Welt und der Umgang mit sich selbst. Und das sind die genau. ersten zwei Stufen.
Das sind die ersten
von diesem
zwei Stufen.
Achtstufigen Yoga.
Genau, das ist eigentlich wie, dass man den Boden bereitet, damit ein Lehrer hat das mal so schön erklärt, damit überhaupt eine Pflanze wachsen kann, muss man zuerst den Boden bereiten. Und muss den jetten und umwälzen und dann erst kann man das, den Samen setzen. Und erst dann bekommt man wirklich auch
Samadhi.
Genau, ja, genau.
Und die dritte Stufe?
Die dritte Stufe sind dann die Asanas.
Das ist eigentlich das, was wir meinen, wenn wir vom Yoga im Westen sprechen.
Das ist so ein bisschen wie der, man sieht den Spitz vom Eisberg, aber darunter ist noch sehr viel mehr. Aber das ist natürlich schwierig auch zu unterrichten. In einer 90-Minuten-Stunde die ganze Philosophie.
Wobei, da sind wir wieder bei diesem 99% Practice, 1% Klar. Theory. Es kommt Klar. so viel.
Ja.
Dann, also ich weiß nicht wirklich, bei mir ist Yoga, ich hatte, glaube ich, meine krassesten Gedanken, Einsichten, wirklich während und vor allem danach nach dem Yoga. Also ich versuche dann immer so nach dem Yoga noch ein bisschen Velo zu fahren und hey, da hatte ich wirklich...
Ja, man hat plötzlich Antworten.
Es kommt so wirklich ins Hirn.
Es wird wie klar.
Das ist so krass. Ja.
Und dann hat man natürlich die Atmung, Pranayama.
Das ist die vierte Stufe.
Genau.
Ich habe den Spickzettel vor mir. Ich bin da am Mitlesen. Genau, Pranayama ist der Atem.
Genau, die Atemübungen. Im Ashtanga wird es oft, das Pranayama kommt erst eigentlich so mit der zweiten Serie, so das, ich sag mal so dieses fortgeschrittene Pranayama mit langem Atemhalten.
Okay.
Weil dann der Körper
bereit ist. Wie viele Minuten
ist.
Soll man da nicht, oder versucht man...
Ja, Minute, also nicht jetzt eine Minute, man beginnt langsam, aber es ist einfach stark.
Ja.
Und, aber wir kennen auch die Shodhana Pranayama, die Wechselatmung, das sind Atemübungen, die wir schon am Anfang praktizieren können.
Mega schön,
Beruhigt ist ausgleichen und kann man zu jeder Tageszeit, wenn man auch merkt, ui, irgendetwas macht mich nervös, ich bin unruhig, sich zurückziehen und atmen.
Ja.
Man sagt ja, nimm mal einen Atemzug.
Das ist alles. Also es ist kostenlos, aber es ist das wichtigste
Tool. Es ist das Wichtigste, ja.
Ist ja auch das, was der Effekt beim Rauchen, was uns so sehr beruhigt, oder?
Ja. Ja. Und dann gehen wir natürlich immer weiter in die Stille. Dann über das Konzentrieren auf ein Objekt, über das immer mehr nach innen, bis wir wirklich ganz innen angekommen sind. Bei diesem Samadhi, tiefste Konzentration.
Und das Samadhi, ist das ein Zustand, den du so als Lebensende beschreibst? Oder ist das etwas, das du am Ende von jeder Yoga-Praxis erreichst? Oder so zwischendurch? Was ist das genau für dich?
Also für mich ist es ein... Ich sag mal, es ist immer noch so ein Ziel, immer in diesem Zustand, also immer. Ich denke, das ist, muss auch nicht immer sein. Da ist man manchmal mehr ein bisschen, ich finde es auch schwierig zu sagen, weil es ist sehr etwas Theoretisches im Sinne. Für mich einfacher gesagt ist es eben diese pure Konzentration, diese tiefe Freude, diese Freude, die nicht von außen abhängt, dieses einfach bei sich zufrieden sein. Da gibt's natürlich, wenn man im Buddhismus nachliest, und es gibt sehr viele verschiedene Stufen von Samadhi, das ist sehr komplex.
Ja.
Aber für mich bedeutet es das Ankommen bei mir. Und natürlich am schönsten, wenn ich's immer bin. Und ich glaube, mit allem, man beginnt so wenig und dann ein bisschen mehr und dann hält's an und dann verliert man's wieder und so ist ein bisschen ein Kommen und Gehen.
Ja. Spannend. Ja, ich glaube, wir kommen zum Schluss. Die Kollegin ist da schon am Zeichen geben. Gibt es noch einen Gedanken, den du loswerden willst? So für alle Mütter, die oder Eltern, die uns zuhören. Es gibt zwar auch viele Kinderlose, die uns zuhören, muss ich auch sagen, habe ich immer mega Freude. Aber so Yoga für vielbeschäftigte Menschen.
Also wir haben schon sehr viel gesagt, aber Ja, für die, die es noch nicht probiert haben oder für die, die es schon mal probiert haben und vielleicht nicht einen Zugang dazu gefunden haben, probiert es nochmals. Mhm. Und probiert es vielleicht nochmals wie ein Kind, das immer wieder aufsteht und wieder fällt, weil ich denke, etwas, das schon so lange existiert und das wir mitgenommen haben über Jahrhunderte, ich glaube, wie das Ayurveda auch, ich glaube, dem darf man einfach vertrauen. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen das auf der ganzen Welt nach Mysore kommen und alles, was sie haben, sozusagen in diese Reise, in dieses Yoga investieren, dann hat das etwas. Mhm. Und zwar etwas, das einem glücklicher macht als alles andere. Oder in dem Moment. Ja. Und ich glaube, ja, das möchte ich weitergeben.
Und ich muss jetzt ganz schnell ins Schweizerdeutsch wechseln. Danke dir viel, viel mal, dass du mir Yoga näher gebracht hast.
Ich komme gerade hier mit hoch,
dass du da gewesen
bist. Danke, merci. Sozusagen. Das ist ja etwas, was man sagt, wo kommt und man schon in sich hat. Ja. Und wie der Lehrer, der dort am See gesessen ist, wo wie
einfach ein Lämpchen anzünden.
Ja, und das kommt zu einem.
Ja,
und es geht durch einen.
Practice,
und du bist es wieder weiter.
Everything's coming.
Ja.
So schön. Danke dir vielmals.
Ja, danke dir von ganz, ganz, ganzem Herzen.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen. Und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter shemamapool oder per E-Mail unter ellen@shemamapool.com. Verlinkung dazu findest du in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.